Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir wollen sprechen über den islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Der jährt sich heute zum vierten Mal. Es sind insgesamt 12 Menschen getötet worden, mehr als 50 teilweise schwer verletzt. Man muss, glaube ich, festhalten, für die allermeisten Menschen, nicht die Hinterbliebenen, nicht die Verletzten, ist das Leben in den letzten 4 Jahren dann irgendwann weitergegangen. Trotzdem aber die Frage an Sie, wie hat dieser Anschlag sich in unsere Gesellschaft eingeprägt, ohne dass wir das merken?
Ja, ich glaube, wir ahnen, dass es Folgerungen hat. Wir blenden die immer wieder aus. Aber sobald dieses Stichwort kommt, der Name oder das Verfahren kommt, die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, erinnern sich doch viele an die damalige Situation, auch an die Szenen. Das macht schon nochmal einen Unterschied, ob man vorher Szenen aus Brüssel und Paris gesehen hat oder jetzt Szenen aus Berlin. Das rückt einem dann näher und es wird auch präsenter. Ich habe mich sehr genau noch erinnert an die Tage damals, weil wir damals gerade eben auch das Berliner Institut für Migrationsforschung gegründet hatten und nun merkten, was an Reaktionen darauf kommt. Aha. Also da kam natürlich jetzt dieses Bild der Islamisten, der Geflüchteten, der Migranten, die eben als Bedrohung auftauchen. Und das ist natürlich in jedem dieser Fälle, wenn ein Terroranschlag passiert, eben auch der Fall. Und es war interessant, dass ich damals teilweise die Sicherheitsbehörden quasi verteidigen musste, weil gerade im Falle Amri, also dieses Attentäters, war damals vor 4 Jahren noch relativ klar, das Bild des Terroristen, des Dschihadisten, des Islamisten war geprägt von der Vorstellung, das sind zutiefst religiöse junge Männer, die also sagen direkt mit dem Koran unter den Arm quasi übergehen dann zum Terror, zum Attentat. Und wir hatten immer gesagt, Leute, so funktioniert das nicht. Amri kam ja aus einem Zwischenmilieu, nicht? Und wir haben im Grunde genommen dann in der Berichterstattung eben auch das BND richtig nachvollziehen können, wie er bei dem BND aus dem Raster verschwand. Weil einer, der Alkohol trinkt, der den Döner mit Schweinefleisch isst, Beobachtungsprotokolle, der zu Prostituierten geht, der Rauschgift nimmt, entsprach nicht diesem Bild in der Öffentlichkeit. Und da es damals natürlich schon sehr viele Gefährder gab, die gar nicht alle kontrolliert wurden, fiel sozusagen dieses Raster religiöser Gefährder um und er wurde eher in diese Halbwelt abgeschoben, weil die öffentliche Debatte eben in diese Richtung ging. Und dann hat man ihn eben nicht mehr systematisch beobachtet, weil man der Meinung war, nur religiöse Fanatiker begehen Terroranschläge. Und wir wissen inzwischen, dass diese Erkenntnis überwiegend falsch ist. Fast alle Attentäter kommen eher aus einer persönlichen Krise als denn aus einer zutiefst religiösen Überzeugung oder Familie.
Sie haben gerade schon über unser mangelndes Verständnis des Phänomens Attentäter gesprochen ist. Wir haben in den letzten 4 Jahren natürlich auch 4 Jahre lang die Versuche erlebt, aufzuarbeiten, wie es passieren konnte. Unter anderem mit dem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Claudia van Lack ist unsere Berliner Landeskorrespondentin. Sie hat sich nochmal angeschaut, was da tatsächlich jetzt nach 4 Jahren der Stand der Dinge ist.
Der Untersuchungsausschuss des Bundestages wird zwar in Kürze seine Zeugenbefragung beenden, offene Fragen bleiben allerdings. Zum Beispiel, auf welchem Weg Amri nach der Tat Berlin verlassen konnte oder wie er an die Tatwaffe kam, mit der er den polnischen Lkw-Fahrer erschoss. Amri war als Gefährder eingestuft. Er war mehrere Male Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Doch die Behörden schätzten ihn als wenig gefährlich ein. Einer der vielen Fehler, die der Untersuchungsausschuss herausgearbeitet hat.
Herr Kaschuber, Sie haben gerade schon über das Verständnis hinter den der Gedankenwelt eines möglichen potenziellen Attentäters gesprochen. Wie bewerten Sie das, die Entwicklung der Behörden? Wir haben gerade davon gehört, da gab es verschiedene Schwierigkeiten, die jetzt in 4 Jahren versucht worden sind, aufzuarbeiten.
Also es gibt, glaube ich, schon ernsthafte Anstrengungen, weil die Bedrohung ja auch wächst. Die internationale Verflechtung und den Informationsaustausch zu verbessern und auch den nationalen Informationsaustausch zu verbessern. Denn der Fall Amri zeigte ja, dass manche Informationsfragmente zumindest da waren, Hätte man die zu einem Mosaik, zu einem Bild zusammengesetzt, wäre ein anderer Eindruck entstanden als diese Einzelauskünfte. Also dieses Fragmentarische, daran wird, glaube ich, gearbeitet. Andreas Geisel, der Berliner Innensenator, hat ja nun auch versucht, die Schlüsse gerade aus dem Berliner Fall Amri eben auch zu ziehen und eben auch auf die nationale Ebene dann zu heben. Ob wir auf der Ebene der Beobachtung und sozusagen der Typologisierung der Täter, wir brauchen ja eine Vorstellung, was sind Gefahrensignale? Wann wird jemand sozusagen notwendigerweise systematischer beobachtet? Diese Frage, die ist natürlich sehr schwer zu beantworten, eben weil wir sehen, dass wir immer weniger organisierte Aktionen haben, die also von vielen Leuten mehrgliedrig vorbereitet werden. Es sind immer mehr Einzeltäter, die auftreten, die sich immer schwerer natürlich auch erkennen lassen. Und was vor 4 Jahren vor dem Breitscheidplatz noch die Vermutung war, dass man mit der Kontrolle von salafistischen, extremistischen Gemeinden das im Wesentlichen im Blick behält. Ich glaube, die Illusion haben wir heute nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Motive, unterschiedliche Wege und wir wissen inzwischen eben, dass vor allem die sozialen Medien eine ganz große Rolle spielen. Das ist so der Hintergrund, ja, vor dem sich das Bewusstsein eines Attentäters, das Sendungsbewusstsein entwickelt. Ich spreche dann für diese Gruppe. Ich bin auserwählt. Ich bekomme dann quasi den Heldenstatus. Und es hat, glaube ich, in vieler Hinsicht sehr viel weniger mit religiöser Motivation zu tun. Wir werden sehr viel häufiger eben auch psychologische Fragen uns stellen müssen. Denn Selbstmordattentäter sind auch Suizidgefährdete. Ja, sie rechnen mit ihrem eigenen Tod. Und ich glaube, das wird in der Tat immer schwieriger werden, das im Auge zu behalten.
Ich möchte mir jetzt gerne einfach noch mal kurz die Zeit nehmen, um neben dem Attentäter, über den wir jetzt sehr viel gesprochen haben, auch noch mal über die Menschen zu sprechen, die Hinterbliebene sind, die verletzt auch nach 4 Jahren noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Da haben wir jetzt auch in diesen Tagen wieder gehört, Menschen, die betreuen, Anwälte, aber auch Physiotherapeuten sagen, da gibt es unglaublich viele Verletzungen nach wie vor, da fühlen sich Menschen nach wie vor gedemütigt, unter anderem, weil die Behörden es nicht schaffen, unbürokratisch diesen Menschen zu helfen. Erleben wir hier ein Versagen nach dem Versagen?
Ja, teilweise haben wir das sicherlich. Wir haben bei vielen Fällen von den NSU-Morden bis zum Breitscheidplatz eine völlig ungenügende Betreuung der Zurückgebliebenen, sage ich mal, also derer, die die Situation überlebt haben, wie derer Angehörigen, die jemanden verloren haben. Wir wissen, dass es sich leichter leben lässt, wenn sich da vorübergehend Gruppen bilden, die Erfahrungen austauschen können. Die brauchen aber natürlich institutionellen Rückhalt, die brauchen finanziellen Rückhalt. Da passiert einfach viel zu wenig. Und es ist ja auch in dem Falle des Verlustes eines nahen Angehörigen eine Frage, ob sich nicht die Gesellschaft dazu verhalten muss, auch mehr. Das ist nicht nur mein individuelles Problem, das hätte jeden treffen können. So wie jetzt möglicherweise das Coronavirus zumindest theoretisch auch jeden treffen kann. Also Zusammenrücken der Gesellschaft, für das dann die Politik verantwortlich ist, wäre angesagt gewesen. Und all die Einrichtungen, die wir jetzt haben, dass Ombudsleute ernannt werden und anderes, kommen in der Regel erst spät. Da haben die Leute oft schon ein halbes Jahr oder 2 Jahre den Schmerz allein mit sich abmachen müssen. Und das ist kein guter Zustand.